NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
25. März 717. Leo III. Wird zum byzantinischen Kaiser gekrönt.
Wer ist Jesus? Gott oder Mensch? Gott und Mensch? Die Frage der zwei Naturen Jesu bewegt die Christen im ersten Jahrtausend. Und wenn man Jesus abbilden will, was zeigt man dann? Einen jungen Mann?
Du sollst dir kein Bildnis machen in irgendeiner Gestalt. Weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was im Wasser unter der Erde ist.
So steht es im 5. Buch Mose im Alten Testament, das aus dem Jahrtausend vor Christus stammt. Und was ist das überhaupt? Ein Bild von Jesus, ein Bild der Gottesmutter Maria, Bilder der Heiligen. Zeigen sie bloß ein Abbild der Figur oder sind sie Teil von ihr?
Du sollst sie nicht anbeten, noch ihnen dienen.
Die Heiligenverehrung ist eine der großen Zentren des Christentums. Ursprünglich ist das ja hauptsächlich Christus, Gott und so weiter vom jüdischen Glauben her übernommen. Aber man hat sehr schnell Heilige sozusagen als Vermittler gebraucht oder als Vorbilder.
Der Berliner Professor Ralf Johannes Lilje erforscht die Geschichte des byzantinischen Weltreichs. Bis zum 8. Jahrhundert nimmt der Bilderkult immer größere Ausmaße an.
Sowohl im lateinischen Europa, also in dem, was wir als Abendland bezeichnen würden, als auch in Byzanz im orthodoxen Christentum.
Gerade dort, in der Kirche der Rechtgläubigen, die ihre Abstammung direkt auf die Urgemeinde in Jerusalem zurückführt. Anders als die katholische Kirche, die ihren Ursprung in der römischen Gemeinde und Petrus sieht. Herz der Orthodoxie ist die byzantinische Hauptstadt Konstantinopel, deren Schutzheilige die Mutter Gottes ist.
Für die Heiligenverehrung ist natürlich das bildliche Element entscheidend. Das heißt, man muss den Heiligen auch sehen.
Heiligenbilder finden sich in allen Haushalten und jeder Kirche. Die Ikonen haben eine besonders hohe Anziehungskraft, nicht zuletzt wegen antiker Maltechniken wie der griechisch genannten Enkaustik.
Dafür wurde Wachs erhitzt und mit Pigmenten vermischt und dann ohne Grundierung auf das Brett aufgebracht.
Die Kunsthistorikerin Dr. Eva Haustein-Bartsch vom Ikonenmuseum in Recklinghausen.
Das musste sehr schnell geschehen, weil das Wachs sehr schnell wieder fest wurde.
Die andere Maltechnik ist die Eitempera.
Dabei werden Pigmente mit Eigelb vermischt und auf eine Kreidegrundierung in vielen Schichten übereinander aufgetragen. Im Gegensatz zur Enkaustik ist es auch nötig, einen Firnis aufzubringen, damit die Farben zum Leuchten kommen und auch geschützt sind.
Für die gläubigen Byzantiner damals im 8. Jahrhundert sind Ikonen die Brücken ins Jenseits, fast schon die verehrte Figur selbst. Wundertaten werden ihnen zugeschrieben, Gebete zu ihnen geschickt. In den Kirchen verstellen zahllose Ikonen den Blick auf das Kreuz am Altar. Ob das noch Verehrung ist oder schon Anbetung, ja Götzendienst, ist in Byzanz umstritten. Dabei hat Konstantinopel gerade existenzielle Sorgen. Die Bedrohung durch den Islam.
Am Beginn des 8. Jahrhunderts war Konstantinopel die mit Abstand größte Stadt der Christenheit. Mit mindestens 250.000 Einwohner, während Rom in der Zeit vielleicht 5.000-6.000 Einwohner hatte.
Konstantinopel ist auch die reichste Stadt der Welt, voller prächtiger Bauten und kostbarer Schätze, ein Objekt der Begierde. Byzanz ist das Erbe der antiken römischen Weltmacht. Es vereint die großartige griechische Kultur mit dem christlichen Glauben. Und dennoch, seine unangefochtene Vorrangstellung im östlichen Mittelmeerraum ist dahin.
Im 7. Jahrhundert geht das völlig verloren durch die Angriffe der Araber nach dem Beginn des Islam, die praktisch die wichtigen Provinzen des Reiches wegnehmen. Ägypten, Syrien, Palästina, Nordafrika geht alles verloren,
sagt der Historiker Ralf Johannes Lilje.
Das wäre so, wie wenn von Deutschland nur noch Berlin, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern übrig wäre.
Kleinasien, die heutige Türkei, ist die letzte große Bastion des geschrumpften Reiches. Ununterbrochen rennen die Araber dagegen an.
Allahu Akbar,
674 landet eine arabische Flotte vor Konstantinopel. Erst nach 4 Jahren kann Byzanz die Eindringlinge zum Abzug zwingen. Aber ihre Überfälle reißen nicht ab.
Das Reich ist durch die militärischen Ereignisse, durch die Angriffe von außen militarisiert worden in starkem Maße. Das heißt, neue Familien mit militärischem Hintergrund sind nach oben gekommen.
Um die Wende zum 8. Jahrhundert herrscht auf der Position des Kaisers ein ständiges Kommen und Gehen. 5 Männer, darunter Schiffsoffiziere und Steuerbeamte, erklimmen den Thron, meist mit Hilfe des Militärs. Im Jahr 717 schließlich schlägt die Stunde von Leo, oder im Griechischen Leon, dem Gouverneur eines mächtigen Militärbezirks in Zentralkleinasien.
Als Leon sich zur Usurpation entschließt, ist eine arabische Armee sozusagen auf dem Weg nach Konstantinopel.
Leo verbündet sich mit einem anderen mächtigen Befehlshaber, seinem Schwiegersohn, und erscheint mit einem riesigen Heer am Bosporus. Angesichts der Übermacht räumt der amtierende Kaiser Theodosios für Leo den Thron.
Er kommt noch knapp vor dieser Armee in die Stadt hinein und danach wird sie von den Arabern über ein Jahr lang belagert.
Am 25. März 717, heute vor 1295 Jahren, wird Leo vom Patriarchen zum Kaiser gekrönt, unter der mächtigen goldenen Kuppel der Hagia Sophia, damals die größte Kirche der Welt, das Heiligtum der orthodoxen Christenheit. Zum Feiern bleibt Leo III. Keine Zeit. Eilig organisiert er die drohende Abwehrschlacht, lässt die Festungsmauern verstärken und schließt ein Hilfsabkommen mit den Bulgaren im Norden. Die Vorbereitungen zahlen sich aus. Die Araber schaffen es nicht, die Festung Konstantinopel einzunehmen. Ihre Schiffe werden vom griechischen Feuer vernichtet, einem Explosivstoff, der beim Aufprall Flammen schlägt. Von Norden her greifen die Bulgaren die arabischen Truppen an. Versorgungsprobleme und ein harter Winter setzen den Belagerern zu. Nach einem Jahr, im Sommer 718, zieht Kalif Umar II. Mit seinen Soldaten wieder ab. Kaiser Leo hat seine Bewährungsprobe bestanden. Er ist ein typischer Aufsteiger, ein Profiteur der neuen Verhältnisse. Geboren in Syrien, wächst er nach der Umsiedlung der Familie nördlich von Konstantinopel auf. Beim Militär arbeitet er sich nach oben und die Soldaten stützen ihn, als er den Thron besteigt. Dort halten kann sich ein neuer Kaiser aber nur, wenn er auch die ausgeprägte byzantinische Verwaltung gewinnt.
Und Sie wissen ja, Kaiser kommen und gehen, wie heutzutage Kanzler und ähnliches, die Verwaltung bleibt bestehen. Und die muss der Kaiser hinter sich bringen. Wenn er das schafft, dann hat er eigentlich das Schlimmste hinter sich.
Leo gelingt es, seine Herrschaft zu stabilisieren. Rund um Konstantinopel stationiert er ihm ergebene Regimenter. Eine eigene Dynastie zu gründen, ist das Ziel. Im Jahr 720 lässt er seinen Sohn Konstantin als Kleinkind zum Mitkaiser krönen. Chronisten wollen schon bei Konstantins Taufe gewusst haben, dass dem Reich Byzanz Unheil droht.
Als der Patriarch Germanos an Konstantin die Taufe vollzog,
berichtet der Chronist Theophanes,
da verrichtete dieser, was bei Säuglingen vorkommen kann, in das heilige Taufbecken seine Notdurft, wie verlässliche Augenzeugen berichten, und gab dadurch ein schreckliches und übel riechendes Vorzeichen.
Ein Vorzeichen des von Leo angefachten Bilderstreits, der mit dem griechischen Begriff Ikonoklasmus in die Geschichte eingehen wird. Theophanes ist der wichtigste Chronist seiner Zeit, aber mit Vorsicht zu genießen.
Das ist ein Mönch und Abt, ein exzessiver Anhänger der Bilderverehrung, der ganz scharf alle, die heretisch abweichen,
also die offizielle Kirchenlehre verlassen,
tadelt und der auch seine Chronik, kann man sagen, entsprechend fälscht, sodass die Erfolge der heretischen Kaiser kleiner dargestellt werden, als sie es tatsächlich gewesen sind.
Konstantinopel bleibt der Christenheit erhalten, Kaiser Leo sei Dank. Auch wenn er die Araber abwehrt, ist er für Theophanes dennoch ein
Schweinehund.
Leo hat offenbar ein Schlüsselerlebnis, das ihn dazu bringt, den Bilderkult in die Schranken zu weisen.
Es gibt die Theorie, dass während der Regierungszeit Leons es ein großes Erdbeben gab, was große Verwüstung anrichtete, sozusagen Tsunami, wenn man so will, ihn dazu gebracht hat, das als göttliche Strafe für diese übertriebene Ikonenverehrung zu sehen und dass er deshalb das Anbringen und die Verehrung von Ikonen im Kirchenraum verboten hat.
Demonstrativ, so heißt es, habe Leo an seinem Palast eine goldene Christus-Ikone abnehmen lassen. Der angeblich folgende Aufruhr im Volk wird nur von seinen Gegnern behauptet. Fakt ist, Das kirchliche Oberhaupt von Byzanz, Patriarch Germanos I., teilt die neue Linie nicht und wird durch einen vertrauten Leos ersetzt. Anders der Papst im fernen Rom, Gregor III. Er weigert sich, die bilderfeindliche Doktrin als offizielle Kirchenlehre des Kaiserreiches anzuerkennen. Und je länger der Bilderstreit in Konstantinopel dauert, desto stärker suchen der Papst und seine Nachfolger neue Verbündete in der Nähe Roms. Die finden sie in den Franken.
Man könnte das sehr zugespitzt formulieren. Ohne den Bilderstreit, ohne die Entfremdung zwischen Papst und Byzanz hätte es wahrscheinlich nicht den Kaiser Karl den Großen gegeben.
Der Bilderstreit spaltet die byzantinischen Christen jahrzehntelang. Teile des höheren Klerus und die meisten Mönche bleiben Bilderverehrer. Andere zweifeln an dem überlieferten Grundsatz, dass Herrscher, die vom reinen Glauben abweichen, erfolglos bleiben müssen. Hat nicht der Islam mit seinem strengen Bilderverbot große militärische Siege errungen? Hat nicht Leo selbst die Araber zurückgeschlagen? Es ist fraglich, ob Leo III. Das Bilderverbot in seinem Reich so rücksichtslos durchsetzt, wie der Chronist Theophanes es beschreibt.
Der Teufel entfachte in diesen Zeiten eine solche Wut gegen die Christen, dass Kinder sich gegen Eltern, Brüder gegen Brüder ohne Erbarmen zum Mord hinreißen ließen und mitleidlos einander Quartiere und Häuser anzündeten.
Ein Bildersturm dieser Heftigkeit wird von der modernen Forschung angezweifelt, zumal es keine Quellen mehr gibt, die Leos Politik gutheißen, sondern nur die Schriften der Bilderverehrer.
Und für die war Leon ein Heretiker. Von daher hat er eine sehr schlechte, sehr negative Presse in den Quellen. Und da wir davon abhängig sind, hat man das vor allem früher großteils übernommen. Von daher ist der Ruf Leons schlechter, als er es eigentlich verdient.
Leo III., Kaiser von Byzanz, stirbt im Jahr 741. Der Bilderstreit wird ihn noch gut 100 Jahre überdauern. Abhängig von ihrem militärischen Erfolg ernten seine Nachfolger für das Bilderverbot bei den Gläubigen mal mehr, mal weniger Zuspruch.
Bis zu einer erneuten schweren Niederlage, die dann sozusagen allen zeigt, der Bilderstreit ist doch falsch. Und dann wird der Bilderstreit 843 endgültig begraben. Und bis heute wird diese Rückkehr zur Orthodoxie in der orthodoxen Kirche noch als großer Feiertag begangen.
Die Bilderverehrung kehrt zurück, stärker als je zuvor.
Bis heute ja in der orthodoxen Kirche haben Bilder einen viel höheren Stellenwert, als es eigentlich in der lateinischen Kirche ist. Nicht theologisch, aber in der Verehrung durch die Bevölkerung.
Vor allem in Russland wecken die Ikonen noch Jahrhunderte später in den Gläubigen religiöse Leidenschaft und Inbrunst. Eva Haustein-Bartsch vom Ikonenmuseum in Recklinghausen erzählt die Überlieferung eines westlichen Reisenden.
Der hat beobachtet, wie ein Gläubiger vor seinem Haus stand, das in Flammen stand, mit einer Nikolaus-Ikone in der Hand und hat zu der Ikone gesagt, jetzt hilf doch mal, lösch mir das Haus. Und als nichts passierte, hat er wutentbrannt die Ikone ins Feuer geworfen und gesagt, wenn du schon mir nicht hilfst, dann hilf doch wenigstens dir und lösch.
Heute gibt es nur noch wenige Ikonen aus der Zeit vor dem Bilderstreit. Knapp 3 Dutzend werden im 1500 Jahre alten Katharinenkloster am Berg Sinai in Ägypten aufbewahrt. 4 Marienikonen sind in Rom zu sehen, so Eva Haustein-Bartsch. Einige andere in Paris, Kiew oder Berlin.
Das war's. In Recklinghausen gibt's leider keine.
Kaiser Leo ruhte in der Apostelkirche in Konstantinopel. Doch die Kirche wird zerstört, als die Osmanen 1453 die Stadt erobern. Leo ist es zu verdanken, dass das byzantinische Weltreich nicht 700 Jahre früher sein Ende fand.
Wenn die Araber damals Konstantinopel erobert hätten, wäre Byzanz zerfallen,
sagt der Berliner Historiker Ralf Johannes Lilie.
Das heißt, es wäre die Christianisierung Osteuropas nicht geschehen und Westeuropa hätte einen ideologischen Mittelpunkt verloren, den es nicht hätte ersetzen können. Die Folgen wären eigentlich unabsehbar. Die heutige Welt würde völlig anders aussehen, als sie es jetzt tut.
Im Zeitzeichen erinnerte Edda Damm-Müller an Leo III., der am 25. März 717 zum byzantinischen Kaiser gekrönt wurde. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.